Wir sind Marlene und Hanno.
Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Heute ist Mittwoch, der 21. Mai, 25.
Planst du vielleicht gerade deinen nächsten Urlaub auf Mallorca? Ja? Dann hör jetzt mal gut zu. Es gibt nämlich ein paar neue Regeln und mögliche Kosten, die du unbedingt auf dem Schirm haben solltest.
Stimmt. Wir haben uns da mal die aktuellen Berichte angeschaut und das Wichtigste für dich zusammengetragen.
Genau. Wir konzentrieren uns heute auf drei Kernthemen. Die Touristensteuer, die Ecotasa, dann eine ja fast schon wieder verworfene Fahrzeugabgabe und ziemlich verschärfte Alkoholregeln.
Legen wir los. Fangen wir doch mal mit der Ecotasa an.
Okay, die Ecotasa. Das ist ja diese Umweltabgabe, die man seit 2016 pro Nacht auf den Balearen zahlen muss. Richtig?
Genau die. Das Geld soll ja eigentlich für Umwelt- und Kulturprojekte genutzt werden. Und die Höhe hängt immer so ein bisschen von der Unterkunft und der Saison ab. Kinder unter 16 zahlen nichts.
Aber da gab es doch jetzt Meldungen über Änderungen, oder?
Ja, und genau da wird es etwas unübersichtlich. Also der ursprüngliche Plan war wohl, die Steuer für 2025, 2026 kräftig anzuheben. Vor allem in der Hauptsaison, also Juni bis August.
Kräftig heißt?
Naja, bis zu 6 Euro pro Nacht in den teureren Hotels, statt bisher 4 Euro. Und für Kreuzfahrtgäste sollten es sogar 6 statt 2 Euro werden. Also eine Verdreifachung quasi.
Puh.
Dafür sollte sie aber im Januar und Februar komplett wegfallen, so als Anreiz für den Winter.
Okay, das war der Plan, aber?
Aber dann, im April 2025, kamen Berichte über einen politischen Deal. Anscheinend hat man sich mit der Partei Vox geeinigt und diese Pläne, also Erhöhung im Sommer, Wegfall im Winter, sind wohl wieder vom Tisch.
Aha, also alles beim Alten?
Tja, nicht ganz sicher. Es gibt nämlich auch andere Quellen, die sagen, die Erhöhung auf 6 Euro gilt schon seit Anfang 2025.
Okay. Das ist jetzt aber widersprüchlich. Was gilt denn nun für meine Reiseplanung?
Das ist eben die Krux. Die Lage ist momentan unklar. Heißt für dich, verlass dich nicht auf alte Infos. Check am besten kurz vor der Reise nochmal, was für deine Unterkunft und deine Reisezeit aktuell gilt.
Und wie hoch kann das dann sein?
Die Spanne ist halt riesig. Je nach Quelle, Saison, Unterkunft, das geht von 25 Cent bis zu 6 Euro pro Nacht. Plus Mehrwertsteuer natürlich. Da muss man echt hinschauen.
Verstehe. Gut, Ecotasa also kompliziert, vorher prüfen. Kommen wir zum nächsten Punkt, dieser Fahrzeugabgabe. Da war ja auch was im Gespräch.
Ja, genau. Das war auch so ein heiß diskutiertes Thema. Ziel war es, die krasse Fahrzeugdichte zu senken. Man muss sich vorstellen, im August 2023 gab es an manchen Tagen 1,3 Millionen Fahrten auf Mallorca Straßen.
Wahnsinn.
Kaum vorstellbar. Und was war da der Plan?
Naja, eine Abgabe für alle Autos, die nicht auf den Balearen zugelassen sind. Das hätte also Mietwagen betroffen, aber eben auch dein eigenes Auto, wenn du damit rüberfährst.
Und wie teuer sollte das werden?
Geplant war so eine Staffelung nach Schadstoffausstoß und wie lange du bleibst. Könnte bis zu 150 Euro im Jahr betragen. So ähnlich wie auf Formentera oder Ibiza. Da gibt's ja schon Limits für Urlauberautos. Start sollte 2026 sein.
Aber das ist jetzt auch hinfällig.
Wegen dieses Vox-Deals.
Das melden zumindest die Quellen vom April 2025. Scheint erstmal vom Tisch zu sein.
Okay.
Aber ob das Thema damit endgültig begraben ist, wer weiß. Vielleicht kommt es ja in anderer Form wieder. Es zeigt halt, dass die Insel dringend nach Lösungen für den Verkehr sucht.
Verstehe. Dann lass uns über Regeln sprechen, die definitiv gelten und wohl auch streng kontrolliert werden. Die Alkoholregeln. Wo genau muss ich da aufpassen?
Das betrifft ganz klar definierte Zonen, vor allem die bekannten Partygegenden. Also Teile von Palma und Luc Mayor, sprich die Playa de Palma, der Ballermann, dann Magaluf in Calvià auf Mallorca und auch Sant Antoni auf Ibiza.
Und was darf man da jetzt nicht mehr?
Gut, also erstens, der Verkauf von Alkohol in Geschäften, also Supermärkten, Kiosken, ist dort verboten. Und zwar zwischen 21.30 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Das gilt das ganze Jahr.
Die ganze Nacht quasi?
Müssen die Länder zumachen. Viele müssen dann sogar komplett schließen. Ja. Bars und Restaurants dürfen natürlich weiter ausschenken. Aber wehe, ein Ladenbesitzer hält sich nicht dran. Einer musste wohl schon 60.000 Euro Strafe zahlen.
60.000? Autsch.
Ja. Und was auch wichtig ist, Flatrate-Angebote oder so Lockmittel wie Happy Hour sind in diesen Zonen auch tabu.
Okay, kein Verkauf im Laden nachts, keine Sauf-Flatrates. Und was ist mit dem Trinken auf der Straße? Das war doch auch mal Thema.
Genau, das ist die zweite wichtige Verschärfung. Seit Mai 2024 gilt das. Der Konsum von Alkohol auf öffentlichen Straßen und auch an den Stränden dieser Zonen ist jetzt generell verboten.
Generell, also auch wenn ich nur alleine mit einer Dose Bier da sitze.
Ja, genau. Früher waren ja nur diese großen Trinkgelage in Gruppen, die Botellones, verboten. Jetzt reicht's quasi schon, wenn du alleine erwischt wirst.
Und was passiert dann? Was kostet das?
Das kann richtig ins Geld gehen. Die Bußgelder liegen zwischen 500 und 1500 Euro.
Oha.
Und die wollen das anscheinend auch ernst nehmen. Die Kontrollen sollen verstärkt werden, finanziert mit 16 Millionen Euro pro Jahr aus der Ecotassa übrigens.
Interessant, wo das Geld hingeht.
Ja. Selbst Partyboote sind betroffen. Die müssen jetzt eine Seemeile Abstand zu diesen Zonen halten und dürfen da auch keine Gäste mehr aufnehmen oder absetzen.
Puh, das sind ja doch einige Punkte. Fassen wir das Wichtigste nochmal kurz zusammen.
Gerne. Also, bei der Touristensteuer, der Ecotassa und dieser ursprünglich geplanten Fahrzeugabgabe herrscht aktuell Verwirrung. Widersprüchliche Infos. Da musst du dich wirklich kurz vor deiner Reise selbst informieren.
Okay, Punkt 1. Unsicherheit selber checken. Und Punkt 2?
Punkt 2. Die Alkoholregeln in den Partyzonen. Die sind klar und streng. Kein Verkauf in Läden nachts und kein Konsum, also Trinken, auf der Straße oder am Strand. Das ist generell verboten und wird wohl auch geahndet.
Und man sollte ja auch nicht vergessen, das sind jetzt nur die aktuellsten Entwicklungen. Es gibt ja noch viel mehr Benehmregeln auf Mallorca, oder?
Absolut. Denk nur an so Sachen wie Kleiderordnung abseits vom Strand, Lärmschutz oder auch die Rauchverbote, die es ja an immer mehr Stränden gibt.
Mallorca versucht also ganz klar, die Auswüchse des Massentourismus einzudämmen. Stellt sich natürlich die Frage, die du dir vielleicht auch stellst.
Ob das wirklich was bringt? Ändern die Urlauber ihr Verhalten dadurch nachhaltig? Oder suchen die sich einfach neue Wege, neue Orte, neue Schlupflöcher? Das bleibt wirklich spannend zu beobachten.
Genau. Tja, wenn du möchtest, dass wir uns mal andere Regeln oder vielleicht ein ganz anderes Thema für dich genauer anschauen, dann sag uns einfach Bescheid.
Und ja, weiter geht's bei uns mit dem Thema Wohnungsmarkt und Regulierung. Wir schauen uns heute mal genauer an, wie Städte so versuchen, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Tourismus und bezahlbarem Wohnraum. Und da gibt's gerade aus Barcelona ziemlich krasse Nachrichten. Die lassen echt aufhorchen. Die Quellen, die du uns da geschickt hast, die beleuchten das ja ziemlich detailliert. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Im Kern geht es ja um diese große Frage, wie viel Kontrolle können Städte überhaupt über ihren Wohnraum zurückgewinnen? Gerade mit Plattformen wie Airbnb, die ja, alles verändert haben.
Genau. Und was heißt das dann für die Anwohner, aber eben auch für die Besucher?
Absolut. Barcelona plant da ja jetzt einen wirklich drastischen Schritt. Die wollen bis Ende 2028 alle Lizenzen für Ferienwohnungen, das sind immerhin rund 10.000, auslaufen lassen. Einfach so geben. Das ist schon eine Ansage.
Ja, das ist es.
Ziel ist, klar, diese Wohnungen wieder auf den normalen Markt zu bringen, also für Miete oder Kauf. Ab 2029 gäbe es dann sozusagen keine offiziellen Ferienwohnungen mehr, wie wir sie kennen. Ja, das ist wirklich ein bemerkenswerter Eingriff. Und was hier besonders auffällt, ist die Begründung. Die Stadtverwaltung sagt ganz klar, die Mieten sind in 10 Jahren um fast 70% explodiert. 70%. Wahnsinn.
Ja, und die Kaufpreise immerhin um 40%. Das ist halt eine Geschwindigkeit, die verändert das soziale Gefüge einer Stadt fundamental. Viel schneller als Löhne oder Gehälter mithalten können.
Klar.
Die Stadt sieht das also nicht nur als, Zahlenspiel, sondern wirklich als Notwendigkeit, um zu verhindern, dass vor allem junge Leute, Familien die Stadt verlassen müssen, weil Wohnen einfach unbezahlbar wird.
Mhm.
Und laut deinen Quellen kommen ja obendrauf noch diese geschätzt 6.000 illegal vermieteten Wohnungen, also eine ziemlich hohe Dunkelziffer.
Okay, 70% Mietsteigerung, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber klar, so ein radikaler Schnitt, der ruft natürlich sofort Kritiker auf den Plan.
Natürlich.
Der Verband der Anbieter Apertur heißt der, glaube ich, die schlagen Alarm, warnen vor Armut, vor Jobverlusten im Tourismus.
Mhm.
Und ein Argument ist ja auch, dass so ein Verbot die illegalen Vermietungen erst recht befeuern könnte. Weil die Nachfrage, die verschwindet ja nicht einfach. Was ist da dran? Treffen solche Verbote am Ende vielleicht die Falschen?
Ja, das ist genau das Spannungsfeld. Apatur sagt ja auch, die lizenzierten Ferienwohnungen machen weniger als 1% des gesamten Wohnungsbestands aus. Die warnen vor so einer pauschalen Tourismusphobie.
Okay, die Frage ist halt, wie effektiv kann so ein Komplettverbot wirklich sein? Es gibt ja immer die Gefahr von unbeabsichtigten Folgen. Trifft man damit wirklich die illegalen Anbieter? Oder eher die Professionellen, die sich vielleicht an Regeln gehalten haben und jetzt ihre Existenzgrundlage verlieren?
Stimmt, das ist eben diese klassische Abwägung. Dringender Bedarf an Wohnraum hier, wirtschaftliche Interessen des Tourismus da und dazwischen die Lebensqualität der Leute, die dauerhaft dort leben. Und wie wollen die Städte das überhaupt durchsetzen? Das klingt ja fast nach einem Kampf gegen Windmühlen, oder? Gerade wenn es um diese illegalen Angebote geht. Gibt es da überhaupt wirksam Instrumente?
Ja, und hier wird's tatsächlich interessant. Die Städte rüsten nämlich auf. Barcelona, aber auch andere Metropolen, Paris zum Beispiel, die setzen schon länger auf so eine Kombination aus Maßnahmen.
Okay, was denn zum Beispiel?
Für Schlagzeilen gesorgt, die haben Airbnb zu einer Millionenstrafe verdonnert. 12,5 Millionen Euro waren das, glaube ich.
Wow, okay.
Weil eben tausende nicht registrierte Wohnungen auf der Plattform waren. Der Druck wird also erhöht, nicht nur auf die einzelnen Vermieter, sondern eben auch auf die Plattform selbst.
Ah, verstehe. Die Plattform mit ins Boot holen, das klingt strategisch. Aber was ist mit den Strafen für die Vermieter selbst? Reicht das zur Abschreckung?
Da wird massiv nachgeschärft. Also wir reden hier nicht mehr nur von kleinen Bußgeldern. In Paris können Strafen für eine einzige illegale Unterkunft bis zu 12.500 Euro betragen.
Immerhin.
Aber es gibt sogar nationale Initiativen, die wohl noch viel weiter gehen wollen. Eine Quelle spricht von Bußgeldern bis zu, halte ich fest, 500.000 Euro.
Was? Eine halbe Million? Ja, gegen illegale Vermietungen auf nationaler Ebene. Das zeigt schon, die Behörden meinen es ernst und versuchen über wirklich empfindliche Strafen eine klare Grenze zu ziehen. Okay, das ist krass.
Und dazu kommt noch der Datenaustausch. Barcelona zum Beispiel hat eine Vereinbarung mit Airbnb, dass Daten ausgetauscht werden, um nicht gemeldete Angebote leichter zu finden.
Mhm. Für dich bedeutet das letztlich, wenn du kurzfristig vermieten willst, musst du dich europaweit auf strengere Regeln einstellen. Und auf eine härtere Gangart bei der Durchsetzung. Das ist ganz klar. Puh, 500.000 Euro Bußgeld, das ist echt eine Hausnummer. So, was nehmen wir jetzt konkret für dich mit aus diesen Entwicklungen? Es zeigt sich halt, wie aufgeladen dieses Thema Wohnraum in beliebten Städten ist. Barcelona geht jetzt den, ja, radikalsten Weg. Aber dieser Trend zu mehr Regulierung, strengerer Kontrolle, härteren Strafen, der ist europaweit sichtbar. Genau. Und vielleicht noch als Denkanstoß für dich, also über den reinen Nachrichtenwert hinaus. Angesichts dieser doch drastischen Maßnahmen stellt sich halt die Frage, muss es immer dieses Entweder-Oder sein?
Mhm. Gibt es nicht vielleicht auch innovative Ansätze für ein Gleichgewicht? Eines, das bezahlbaren Wohnraum für die Einheimischen sichert, ohne die wirtschaftlichen Chancen vom Tourismus komplett zu kappen?
Ja, gute Frage.
Vielleicht durch Modelle, die den Tourismus besser verteilen. Oder indem man nicht kommerzielle Wohnformen stärker fördert. Wie könnte so eine Stadt aussehen, die beides intelligent miteinander verbindet?
Spannende Frage zum Nachdenken. Kommen wir nun noch zu den Themen Umwelt und Gesundheit? Also, das Thema wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre echt noch verfolgen.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Wir schauen heute mal auf zwei ganz konkrete Entwicklungen in Spanien. Dinge, die dich als Reisenden direkt betreffen könnten.
Mhm.
Es geht um die möglichen drastischen Wasserlimits für Touristen in Katalonien wegen der Dürre dort. Und zweitens um die wachsende Zahl rauchfreier Strände.
Zwei ziemlich unterschiedliche Themen, aber beide relevant für Urlauber.
Genau. Lass uns mal schauen, was da so dahinter steckt. Fangen wir mit dem Wasser an. Also, du weißt ja, Katalonien leidet unter einer historischen Dürre.
Ja, das geht ja schon seit über 3 Jahren so.
Eben. Die Stauseen sind beunruhigend leer und es gibt ja auch schon diverse Einschränkungen für die Anwohner und die Landwirtschaft.
Richtig, da ist schon einiges im Gange.
Aber jetzt wird eben über eine Maßnahme diskutiert, die ganz speziell auf Hotels und Touristen zielt, falls sich
die Lage weiter zuspitzt, ne?
Genau. Also im Rahmen des ausgerufenen Wassernotstands gibt es so einen Stufenplan.
Okay.
Und eine der drastischeren Stufen, die aber bisher noch nicht flächendeckend aktiviert ist, die sieht eben vor, den Wasserverbrauch pro Tourist in Hotels zu begrenzen.
Und zwar auf wie viel?
Auf 100 Liter pro Tag.
100 Liter, puh. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 100 Liter, das ist ja deutlich weniger als der Durchschnittsverbrauch hier bei uns in Deutschland. Stimmt, der liegt ja so bei 125, glaube ich.
Genau. Und natürlich auch weit unter dem, was man vielleicht im Urlaub gewohnt ist. Also denk nur mal ans Duschen nach dem Strand oder den Pool.
Ja klar. 100 Liter ist echt nicht viel. Aber warum nimmt man da jetzt ausgerechnet die Touristen so ins Visier?
Naja gut, der Tourismus ist natürlich ein super wichtiger Wirtschaftsfaktor dort.
Sicher.
Aber er ist eben auch ein Sektor mit einem ziemlich hohen Wasserverbrauch, gerade in den Spitzenzeiten. Und in so einer extremen Notsituation, da versucht man offenbar wirklich alle Potenziale zur Einsparung zu mobilisieren.
Okay, verstehe. Man muss aber auch betonen, das ist eine potenzielle Verschärfung, ja? Also innerhalb dieses Notfallplans. Das ist kein aktuell generelles Gebot für alle Hotels.
Ah, gut zu wissen. Aber allein die Tatsache, dass sowas im Raum steht, das zeigt ja schon, wie ernst die Lage eigentlich geschätzt wird. Und welche Debatten da geführt werden, ne? Über Ressourcennutzung und Lastenverteilung.
Klar, das hätte natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Hotels und das ganze Urlaubserlebnis.
Absolut. Das ist definitiv ein Punkt, den man im Auge behalten muss, wenn man eine Reise dorthin plant. Kommen wir zum zweiten Thema, rauchfreie Strände. Klingt erstmal nach einer ganz anderen Baustelle. Ja, ist es auch irgendwie, aber betrifft eben auch das Urlaubserlebnis direkt.
Stimmt.
Das ist eine Entwicklung, die läuft ja schon länger und gewinnt immer mehr an Fahrt, muss man sagen.
Mittlerweile gibt es in Spanien über 100 Küstenabschnitte, an denen ein komplettes Rauchverbot gilt.
Über 100? Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, und das ist eben nicht nur auf Katalonien beschränkt, sondern das findet sich entlang vieler Küstenregionen in Spanien.
Okay. Und was steckt dahinter? Also Gesundheitsschutz oder eher Umwelt?
Beides spielt da eine große Rolle. Also zum einen klar der Schutz von Nichtrauchern, Förderung eines gesünderen Lebensstils, das Übliche. Mhm. Zum anderen aber, und das ist ganz zentral, der Umweltaspekt. Zigarettenstummel sind halt ein riesiges Müllproblem an den Stränden und im Meer. Ja, das kennt man ja leider.
Die verrotten extrem langsam und geben Giftstoffe ab. Mit diesen rauchfreien Zonen will man also die Strände sauberer halten und die Umweltbelastung reduzieren. Ganz klar.
Logisch. Aber wird das denn auch kontrolliert? Ich meine, am Strand, das stelle ich mir schwierig vor.
Also die Gemeinden setzen da durchaus auf Kontrollen und auch auf Sanktionen.
Ach, tatsächlich?
Ja, die Bußgelder können ziemlich empfindlich sein. Laut den Berichten, die wir da haben, bis zu 2000 Euro.
Wow, 2000 Euro fürs Rauchen am Strand.
Das ist der Rahmen, ja. Natürlich hängt die Effektivität immer von der tatsächlichen Durchsetzung vor Ort ab, das ist klar.
Sicher.
Aber die hohe Zahl der Zonen und die Androhung solcher Strafen, die signalisieren schon einen klaren politischen Willen, das Rauchen da einzudämmen.
Das verändert natürlich die Strandkultur, kann ich mir vorstellen.
Definitiv, ja. Und auch die Erwartungen der Besucher. Okay, also, wenn wir das mal kurz zusammenfassen. Die krasse Dürre in Katalonien, die könnte zu wirklich drastischen Wassereinschränkungen führen, die auch dich als Tourist direkt spüren lassen könnten. Genau, dieses 100-Liter-Limit ist da das Stichwort, auch wenn es noch nicht überall gilt.
Und gleichzeitig werden spanienweit immer mehr Strände zu rauchfreien Zonen, was das Urlaubserlebnis ja auch beeinflusst.
Stimmt. Zwei sehr unterschiedliche Dinge, aber beide zeigen halt, wie sich die Rahmenbedingungen für Reisende ändern können.
Ja. Was ich daran interessant finde, ist vielleicht so der übergeordnete Gedanke, beide Entwicklungen, also diese potenzielle Wasserrationierung und die Rauchverbote, die deuten ja irgendwie auf eine zunehmende Regulierung hin. Im öffentlichen Raum und bei der Nutzung von Ressourcen. Meinst du, das kommt noch öfter?
Gut möglich. Angesichts von Umweltkrisen wie Dürre oder eben dem Wunsch nach mehr Gesundheitsschutz und Sauberkeit, könnte das so ein Vorgeschmack auf zukünftige Entwicklungen sein, auch in anderen Urlaubsländern.
Mhm.
Das wirft natürlich Fragen auf, ne? Also wie wir in Zukunft reisen und welche Verantwortung vielleicht auch beide Seiten tragen, die Destinationen und wir als Besucher.
Ein guter Punkt zum Nachdenken.
Absolut. So, und wie immer gilt: Teilen, liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke nicht vergessen.